Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Schönen guten Tag. Digitale Gewalt, ein Thema, das gerade sehr präsent ist aufgrund eines prominenten Falles. Es gibt aber viele Opfer, schon seit Jahren. Für sie setzt sich der Rechtsanwalt Changzhou Jun ein. Dafür legt er sich auch schon mal mit Elon Musk an, weil dieser nichts gegen Hass und Hetze auf seiner Plattform unternimmt. Aktuell hilft er mit bei einem Gesetz gegen Deepfakes und falsche Profile. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Hallo Changzhou Jun.
Ja, guten Morgen, Herr Wiese.
Wir werden heute einiges Ernstes besprechen, aber natürlich wollen wir auch ein wenig Sie kennenlernen. Und ich habe auf der Homepage Ihrer Kanzlei gesehen, dass zu Ihrem Team auch zwei Hunde gehören.
Mindestens. Zwei Hunde sind immer da. Nelly, die liegt auch hier gerade auf dem Boden, hier im Studio vom Bayerischen Rundfunk in München, in Würzburg, wo wir gerade sind. Und dann gibt es noch ein Labrador-Mädchen und wie zwei, die sorgen für Stimmung, rennen durchs Büro und schaffen es irgendwie nirgendwo anzustoßen. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut die es hinkriegen.
Ja, Sie sind mir heute zugeschaltet, deshalb ist das für mich jetzt auch eine kleine Überraschung, dass der Hund dabei ist. Nelly ist ein Großpudel, ne?
Genau, obwohl sie immer wieder für ein Labradudel gehalten wird, weil sie so wuschelig ist. Also man muss genau hinschauen beim Kopf, da kann man sie unterscheiden. Lange Schnauze sind die Pudel und die etwas breiteren Schnauzen sind dann die Labradoodles, Golden Doodles, also wenn man sich damit auskennen will.
Gut, dass wir das festgehalten haben, damit es dazu keine Verwechslung kommt. Bei mir in der Familie lebt übrigens auch ein Großpudel, der heißt Silber, schönen Gruß an der Stelle.
Ah.
Und die wirken dann tatsächlich so ein bisschen wie so ein Antidot, kann man sagen, gegen all das Negative, mit dem sie sich auch beschäftigen müssen, die Hunde.
Das kann man wirklich unbedingt empfehlen, Bürohund, weil ein Hund kriegt einfach nicht mit, was gerade Stress verursacht. Die freuen sich einfach jedes Mal, wenn jemand reinkommt. Nelly hat die nicht gute Angewohnheit auch immer, sobald jemand die Hand schüttelt, mit draufhauen zu wollen. Also springt dann dazu. Ich versuche die Leute mal rechtzeitig zu warnen, aber ich vergesse es dann. Aber das Wichtigste ist bei Bewerbungsgesprächen, da legt sie sich irgendwann vor die Füße des Kandidaten und dann glauben diese Kandidaten immer, das sind nette Menschen, wenn die nett sind zu Hunden. Ist natürlich eine Illusion, ist völlig unabhängig voneinander, aber dann nehmen die jedes Angebot an.
Aber Verträge werden auf jeden Fall schon mal per Pfotenschlag besiegelt. Sehr spannend. Changzhou Jun, wir werden gleich hier im Deutschlandfunk Kultur einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag seiner Kanzlei bekommen, wie dort Online-Gewalt begegnet wird. Durch den Fall Colleen Fernandes stellen viele von uns gerade wieder fest, dass unsere Gesetze den digitalen Möglichkeiten anscheinend noch nicht immer so ganz hinterherkommen. Der Rechtsanwalt Changzhou Jun hilft mit, damit sich das ändert. Vielleicht zum Grundverständnis. Wir alle wissen ja, das Internet ist natürlich kein rechtsfreier Raum und sowas wie Betrug oder Identitätsdiebstahl ist ja ohnehin schon ein Straftatbestand. Warum ist es aber anscheinend so schwer, bestehendes Recht auf Taten, die im digitalen Raum begangen werden, anzuwenden?
Das hat ganz vielschichtige Gründe. Auf der ersten Ebene ist es so, dass viele Sachen noch gar nicht verboten sind. Das ist das Spannende im Fall Colleen Fernandes. Wir merken da ein Phänomen und stellen fest, da gibt es eine Strafbarkeitslücke. Vieles von dem, was da diskutiert wird, ist schlichtweg erlaubt. Man darf das. Man darf derzeit sexualisierte Deepfakes von seiner Nachbarin, Schülerin, Lehrerin herstellen, wenn man das will, weil keine Regelung dem entgegensteht. Und diese Diskussion ist jetzt mit dem Fall Colleen Fernandes erst so richtig sichtbar geworden. Und dann gibt es ja die Fälle, wo Sachen an sich theoretisch verboten sind. Und dann heißt es immer kein rechtsfreier Raum, aber es ist ein rechtsdurchsetzungsfreier Raum, weil die Ermittlungsbehörden im Grunde mit den Schultern zucken und sagen, kann man eh nichts machen, ist so. Die amerikanischen Plattformbetreiber kooperieren dabei nicht und die Polizei ist im Internet nicht präsent. Also auch das ist ein Thema. Vielleicht haben wir heute Zeit, ein paar von den Sachen zu beleuchten, je nachdem, wo Sie anfangen möchten.
Ja, fangen wir einfach mal insgesamt beim Thema digitale Gewalt an. Also Sie haben das ja gerade schon beschrieben, die hat ja viele Gesichter. Vielleicht kann ich noch ein paar hinzufügen, also Cybermobbing, dann bildbasierte sexualisierte Gewalt bis hin zu Identitätsmissbrauch. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, die hat jetzt ja auch einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt, der Menschen besser schützen soll. Und Sie standen da auch im Vorfeld mit der Justizministerin oder mit ihrem Ministerium im Austausch. Wie sah der aus, dieser Austausch?
Ja, sowas passiert im Hintergrund und über lange Zeit, weil diese ganzen Sachen dann erst an die Oberfläche kommen, wenn es einen Anlass dazu gibt. Also das Gesetz für digitale Gewalt wurde im Entwurf ja schon in der letzten Legislaturperiode mit dem vorherigen Justizminister diskutiert. Der hatte angefangen, einen Entwurf vorzustellen, Eckpunktepapier, hatte dann aber keine Lust, sich wirklich um das Thema zu kümmern, weil es so ein bisschen auch kompliziert war für eine liberale Seele, weil digitale Gewalt bedeutet häufig die Abwägung führen, Freiheitsrechten des einen und des anderen. Und wenn man eigentlich ein Konzept hat, dass man sagt, jeder soll machen, was er will und der Stärkere setzt sich durch, dann soll sich der Staat eher zurückhalten. Und erst jetzt mit der neuen Legislaturperiode kam wieder ein bisschen Schwung rein. Es gab eine Petition von Marc-Uwe Kling, unterstützt auch von Eckhard von Hirschhausen, gegen Deepfakes, weil gerade Promis das Thema sehr stark am eigenen Leib erleben. Und wir hatten uns da angeschlossen, wir haben das unterstützt. Wir haben daraufhin juristischen Konzepte in unserer Kanzlei zusammen mit meiner Kollegin Jessica Flint entwickelt und vorgestellt, um gleich zu verhindern, dass ein Justizministerium oder der dortige Apparat sagt, ja, das ist alles juristisch schwierig, sondern ganz konkret, welche Vorschrift muss wie geändert werden. Und eben auch diese Forderung, dass schon die Herstellung von Deepfakes verboten werden soll. Das war so ein Anliegen auch von Marco Wirkling.
Es gab ja vorher irgendwie die Idee zu sagen, ja, also wenn KI-Inhalte einfach nur gekennzeichnet werden, dann reicht es schon aus.
Absolut. Und das ist leider auch im jetzigen Entwurf noch so drin. Wir haben nicht eine Unterscheidung. Wir haben die sexualisierten Deepfakes. Da gibt es eine sehr strenge Regulierung in dem Entwurf. Aber beim Hirschhausen-Paragraphen, wo es also um normale Deepfakes, was auch immer normal sein soll, also Deepfakes, die nicht sexualisiert sind, da kommt es darauf an, dass es täuschend ist. Und in dem Moment, wo ich ein Wasserzeichen hinzufüge oder drunter schreibe Satire, dann wäre die Strafbarkeit aufgehoben. Das ist etwas, was uns nicht helfen wird. Und das soll eigentlich in diesem Verfahren noch unbedingt verändert werden. Deswegen ist der Kampf noch lange nicht zu Ende. Und die Diskussion jetzt über die Details und Regelungen, der beginnt jetzt gerade.
Das müssen wir jetzt mal kurz erklären. Also weil Sie gerade Marc-Uwe Kling und auch Eckhard Hirschhausen schon angesprochen haben und den Hirschhausen-Paragraphen. Sie haben gerade gesagt, immer wieder Opfer von Deepfakes. Hirschhausen mit dem oder mit seinem Gesicht und mit seiner Stimme wurde Werbung für verschiedene Pharmaprodukte betrieben.
Grauenvoll. Und zwar für Produkte, die überhaupt keinen Nutzen, sondern eher eine schädliche Wirkung haben. Und man nutzt quasi den Leumund, die Glaubwürdigkeit von solchen Personen wie Eckhard von Hirschhausen. Und die Werbung ist so gut gemacht mittlerweile. Es sind Videos, die Lippenbewegungen passen. Man kann das nicht erkennen. Es sei denn, man merkt, dass da Unsinn erzählt wird. Und das wird massenhaft auf Instagram als Werbung geschaltet. Es gibt auch Anja Kohl für Finanzprodukte, für Betrugsprodukte in ganz vielen Fällen. Und die Einzelnen kommen dagegen nicht an. Die melden zwar Sachen, aber sie müssten im Grunde im Minutentakt diese Anzeigen melden, weil die Plattformbetreiber auch nicht bereit sind zu sagen, wir nehmen die jetzt grundsätzlich raus, obwohl sie es könnten. Wenn man aus Markenrecht vorgeht, machen die es. Wenn eine Bank sagt, ihr dürft mein Logo nicht verwenden, aber bei Persönlichkeitsrechten, da gibt es keinen umfassenden Schutz. Oder die Einzelnen müssen wahnsinnig viel Geld ausgeben, um dagegen gerichtlich vorzugehen, wie es Eckhard von Hirschhausen gemacht hat und erst in zweiter Instanz Recht bekommen hat. Und da bräuchte es einen besseren Schutz, weil das sind nur so Beispielsfälle, die man vor Gericht dann durchbringt.
Dieser bessere Schutz, wie könnte der aussehen? Also in Dänemark wird ja zum Beispiel diskutiert, ob man die Stimme und das Aussehen eines Menschen unter Copyright stellt.
Ja, das würde funktionieren. Wir erleben nämlich die ganze Zeit, wären Persönlichkeitsrechte so gut geschützt wie das Urheberrecht, dann hätten wir diese Probleme nicht. Das ist ja das, was ich gerade anspreche. Marc-Uwe Kling sagt in seinem Video, das Känguru ist besser geschützt als er. Das Känguru hat als Kunstfigur urheberrechtlichen Schutz, aber das Gesicht von Marc-Uwe oder Hirschhausen ist nicht geschützt oder auch die Nacktabbildung, aber das ist wieder ein anderes Thema. Der dänische Ansatz ist wirksam. Man kann sich aber fragen, ob das nicht ein bisschen systemfremd ist, also Juristen fremdeln damit. Man könnte es auch anders erreichen, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass die Plattformbetreiber gezwungen werden müssen, das durchzusetzen. Denn theoretisch hätten wir rechtliche Grundlagen und Plattformbetreiber können die Entscheidung treffen, wollen wir dem jetzt nachgeben oder wehren wir uns? Und sie entscheiden sich für Letzteres, weil sie mit jeder Anzeige Geld verdienen. Das ist richtig substanziell. Das ist jetzt nicht nur Faulheit, sondern sie müssen abwägen, müssen wir uns jedem Interesse beugen oder versuchen wir uns, soweit es rechtlich möglich ist, zu wehren. Und das machen sie im Augenblick. Und das ist unsere Entscheidung als Gesetzgeber, also als Demokratie, Gesetze zu machen, um das zu verhindern. Und das braucht aber Überzeugung.
Ich meine, grundsätzlich stellt sich natürlich auch die Frage, was bringen alleine deutsche Gesetze, wenn die Fake-Videos dann einfach zum Beispiel aus anderen Ländern in Umlauf gebracht werden?
Ja, das könnte man schon fragen. Und immer wieder haben wir diese Diskussion, entweder wenn wir Regulierung abwehren wollen, im Sinne von, es bringt ja sowieso nichts. Aber wir haben ja auch Verbraucherschutzgesetze. Wir haben auch Regelungen zum Einkaufen. Jetzt könnte man sagen, der richtige Ort dafür ist Europa. Deswegen haben wir es ja im DSA auf europäischer Ebene. Wir erleben aber dort wiederum das Problem, dass der Handelskommissar dann anruft und sagt, hey Leute, bitte nicht so hart mit Trump und Elon. Die kommen sonst mit Zöllen. Und da stellt sich dann manchmal raus, dass gerade die europäische Ebene obwohl sie gemeinsam stark sein sollte, nicht gut funktioniert und dass dann die Landesmedienanstalten viel wirksamer sind, zum Beispiel wenn es um Jugendschutz geht und pornografisches Material. Da werden Sachen tatsächlich gelöscht. Auf nationaler Ebene könnte man ganz viel regeln und wir sehen das ja gerade in der aktuellen Diskussion. Spanien, Frankreich, die sind weiter als wir. Die machen Regelungen und auch die Justizministerin hat jetzt ja punktuell ein paar nationale Regelungsmöglichkeiten gefunden. Man könnte, wenn man wollte.
Ich habe gerade schon mit dem Rechtsanwalt Chan Jo-Yun über digitale Gewalt gesprochen. Hate Speech gehört dazu, also Hassrede, gegen die engagiert er sich schon lange. Er hat zum Beispiel vor einigen Jahren Anas Modamani gegen Facebook vertreten. Das ist der junge Mann, der in einem Berliner Flüchtlingsheim ein Selfie mit Angela Merkel aufgenommen hat und sich plötzlich schlimmster Hetze im Netz ausgesetzt sah. Wie ist dieser Fall auf Sie zugekommen?
Der Fall kam mit dem Problem. Also wir sind jetzt im Jahr 2015, sehr viele Flüchtlinge kamen nach Deutschland und Facebook war voll mit Gewaltaufrufen, Gewaltdarstellungen und Falschnachrichten. Pegida war damals noch eine Facebook-Gruppe und man sagte immer, wie kann denn das eigentlich sein? Das war man in Deutschland nicht gewohnt, das ist doch eigentlich illegal, das sind Volksverhetzungen, Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und ich dachte, naja, eigentlich ist es klar, dass das passiert und in Deutschland würde das unterlassen werden, wenn man es nur melden würde. Und ich dachte, ich demonstriere das einfach mal. Also mich kannte damals auch niemand. Ich dachte, ich würde jetzt einfach mal juristisch, dogmatisch erklären, wenn man rechtswidrige Inhalte meldet, dann werden die entfernt. Und ich habe das ausprobiert, Facebook hat es aber nicht gemacht. Und dann gab es eben diesen Fall von Anas Modamani, der immer wieder in die Schlagzeilen kam, weil sobald irgendetwas mit einem syrischen Geflüchteten passierte, hat man es ihm in die Schuhe geschoben, Bomben. Anschlag in Brüssel, Breitscheidplatz. Und deswegen hatten wir zum ersten Mal jemanden, der wiederholt und immer wieder Opfer von nicht nur Hass, sondern eben Verleumdung, Falschnachrichten war und der deswegen auch bereit war, dagegen vorzugehen. Und wir wurden vermittelt über Mimikama, das ist eine Aufklärungsplattform aus Österreich, weil ich gesehen hatte, dass es in Österreich einen ähnlichen Fall gab und sagte dann auf Facebook, das würde mich interessieren, das mal juristisch klären zu lassen, weil Facebook sich wirklich eingeigelt hat und gesagt, deutsches Recht interessiert uns nicht. Und die Frage ist, muss sich nicht Facebook auch an deutsches Recht halten? Und das haben wir dann mal vor einem deutschen Gericht, dem Landgericht Würzburg, durchgespielt.
Ja, das haben Sie denen nicht durchgehen lassen. Ganz interessant. Sie haben damals auch weltweit, kann man eigentlich sagen, für Aufsehen gesorgt, weil Sie ein Ermittlungsverfahren gegen Mark Zuckerberg und andere Facebook-Manager wegen Beihilfe zur Volksverhetzung angestoßen haben. Dieses Verfahren wurde aber eingestellt und vor dem Landgericht Würzburg konnten sie auch nicht bewirken, dass Facebook die Hetze gegen den gebürtigen Syrer löschen muss.
Ja.
Damit waren sie damals nämlich, kann man sagen, noch so ein bisschen ihrer Zeit voraus. Warum hat das Gericht damals dafür keine Rechtsgrundlage gesehen?
Ja, man könnte bei all den Sachen sagen, und es ist nett, dass Sie sagen Zeit voraus, denn später wurden die gleichen Fälle ja anders entschieden. Bei Renate Künast habe ich ja selbst die Vertretung für die gleiche Rechtsfrage und da sind wir beim Bundesgerichtshof derzeit übernommen. Der Pressesprecher flüsterte mir kurz vor der Urteilsverkündung, Herr Jun, schauen Sie mal, von wann die E-Commerce-Richtlinie ist, 2001, und schauen Sie mal, von wann Facebook ist. Also der Punkt ist, die Gesetze damals haben nicht funktioniert für die damalige Zeit. Und danach, eine Woche später, nach der Urteilsverkündung, hat dann Heiko Maas seinen Entwurf für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgestellt. Er hatte extra gewartet mit der Vorstellung auf unseren Fall, weil das der Grund dafür war, dass wir andere Gesetze brauchten. Es war nicht besonders beliebt, das Gesetz, aber später ging es auf in den Digital Services Act. Und Ermittlungsverfahren, auch da, die ersten Versuche wurden eingestellt mit hämischen Kommentaren der Staatsanwaltschaft Hamburg, die sagte, probieren Sie es doch lieber in Irland. Die Münchner haben dann immerhin ermittelt und es gibt ähnliche Ermittlungen jetzt in Niedersachsen, in Göttingen gegen Manager und andere Länder wollen solche Strafbarkeiten ausdrücklich verankern, weil wir allmählich merken, dass wir vielleicht doch unsere Gesetze durchsetzen können und die Zeit ist noch nicht reif für alle diese Sachen, aber 2015 war es jedenfalls zu früh.
Kurz auch zum Verständnis, weil Sie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angesprochen haben. Also das hat eben festgehalten, dass Netzwerke verpflichtet sind, strafbare Inhalte nach Beschwerden zu löschen. Digital Service Act genauso. Nun arbeiten Sie damit schon eine ganze Zeit. Hat sich das als hilfreich bei Ihrer Arbeit erwiesen?
Absolut. Und zwar als es erlassen wurde, da haben die Plattformbetreiber beide Gesetze auch wirklich ernst genommen eine Weile, haben allerdings danach festgestellt, es gibt ja doch keine Bußgelder, also sowohl beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ließ die Compliance dann recht schnell nach. Die haben Sachen aufgebaut, haben dann aber immer geguckt, meinen die es wirklich ernst? Und bei amerikanischen Milliardärs-Manager-Konzernen ist es so, dass die sich nicht an einem Gesetz orientieren und sagen, das befolgen wir, sondern sie gucken, ob die Gesetze im Widerspruch stehen zu den eigenen Interessen und ob die Verletzung der Gesetze teurer ist als die Befolgung. Und das führte dann bei all den Plattformen nach einer Zeit dazu, sie sagten, es ist zwar verboten, wir müssten zwar was machen, aber wir machen es trotzdem nicht. Dann waren die Bußgelder, die nur angedroht waren, bis zu 50 Millionen, dann doch zu niedrig. Der DSA ist ein bisschen anders und da gab es letztes Jahr im Dezember wirklich den Showdown, wo die EU-Kommission dann erstmals wirklich 130 Millionen Bußgeld gegen Elon Musk, gegen X verhängt hat und andere Verfahren eingeleitet hat. Was natürlich dann auch zum richtigen Bruch führte, weil X dann sagte, die EU muss abgeschafft werden und Trump jetzt verlangt, dass Amerika beim europäischen DSA mitreden soll. Und das ist dann auf einmal ein Politikum geworden. Aber wir sind in der Diskussion und jetzt können wir uns in Europa eben überlegen, unterwerfen wir uns Amerika und leben einfach nach amerikanischen oder Musk'schen Regeln oder können wir doch unsere Grundrechte und Werte durchsetzen?
Aber wir sind natürlich schon jetzt wieder zum zweiten Mal in dieser Sendung an der Stelle, wo wir sagen, im Prinzip sind die Plattformen selber der Hebel, wo man ansetzen müsste, weil die natürlich diese ganzen Inhalte, vorher haben wir über Fakes gesprochen, verteilen und die wichtigsten Plattformen sitzen ja eben nun mal in den USA und da regiert ein Präsident, der selbst die Plattform nutzt, um Hass und Unwahrheiten zu verbreiten und zur Not auch noch mit irgendwelchen Zöllen die EU oder auch andere Länder bedroht. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass die EU sich da wirklich durchsetzen wird?
Sehr viel. Es gab immer wieder Zeiten in den letzten 10 Jahren, wo wir sagten, boah, das wird immer schlechter. Alles, was wir gewinnen, wird uns wieder weggenommen mit der Trump-Wahl. Aber wir erleben ja jetzt, dass die den Bogen so weit überspannt haben, dass selbst Leute, die gar nicht online aktiv sind, merken, das kann man nicht einfach zulassen. Also die Bikini-Challenge, auch die Fake News, das, was passiert, da merkt man, vielleicht brauchen wir doch den Gesetzgeber. Weil eigentlich ist ein Gesetzgeber nicht cool. Schöner wäre es, es würde sich alles von selbst regeln und man vertraut einfach auf die Güte des Menschen oder auf Marktmechanismen. Aber mit den Eskapaden, die wir zuletzt sehen, begreifen allmählich die Menschen in verschiedenen europäischen Ländern, in Deutschland ein bisschen später, dass wir doch aktiv werden müssen und dass wir zwar eigentlich keine Regulierung wollen, aber wenn wir nicht regulieren, dann entscheiden eben Leute wie Trump und Musk, was wir sehen, was wir denken und was wir wählen.
Es stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, wie man Täterinnen und Tätern habhaft wird, die aus der Anonymität agieren. Jetzt hat das Bundeskabinett gerade gestern beschlossen, dass Internetanbieter zukünftig IP-Adressen für 3 Monate speichern sollen, ohne konkreten Anfangsverdacht. Mit einer IP-Adresse könnte dann ein Computer identifiziert werden, von dem zum Beispiel ein Hassposting abgesetzt wurde. Unterstützen Sie diese Speicherung von Kommunikationsdaten?
Man kann das machen und es hat auch einen gewissen Nutzen, aber es hat auch einen hohen Preis, weil natürlich mit diesen Daten Informationen bei Plattformbetreibern gespeichert werden, auch später abgerufen werden können, die vielleicht nicht nur für diese Ermittlungsverfahren genutzt werden können. Wir haben ganz viele Probleme unterwegs. Wem kann man denn vertrauen und wo liegen diese Daten auch noch? Wir müssen anerkennen, für eine wirksame Rechtsverfolgung ist das hilfreich. Also aus dem Gedanken muss man sagen, ja, das brauchen wir und es ist vielleicht auch erforderlich. Aber es ist ein erheblicher Eingriff natürlich in Grundrechte. Insofern, Sie hören jetzt hier so kein klares Ja oder Nein. Weil an der Stelle würde ich mich als Anwalt rausnehmen und sagen, das ist eine Abwägungsfrage, die die Politik machen muss. Wollen wir bessere Rechtsverfolgung? Ich glaube eigentlich, dass wir nicht die Rechtsverfolgung beim Täter alleine in den Vordergrund stellen sollen, weil das ist oft auch eine Ausrede, um nichts zu machen. Sie merken, wir sind ja immer wieder zurückgekommen. Für mich stehen die Plattformbetreiber im Vordergrund und das ist für mich der größere Hebel. Wenn die haften würden für die rechtswidrigen Inhalte, insbesondere die, die sie trotz Meldung nicht entfernen, dann würden wir wahrscheinlich dem Ziel näher kommen. Dann wäre es auch für Täter sich nicht mehr lohnenswert, Rechte zu verletzen, wenn sie sowieso immer entfernt gesperrt werden würden.
Rechtsanwalt Chanjo Yun, der in Verden an der Aller geboren wurde, steht hier am Rande der Lüneburger Heide. Seine Eltern, die stammten ursprünglich aus Korea. Was hat die beiden nach Niedersachsen gebracht?
Im Grunde ist das ein Standard-Lebenslauf, den Sie bei jedem finden, der so wie ich Mitte der oder Anfang der 70er Jahre geboren ist. Mütter, Krankenschwestern und Papa, entweder dann der Oberarzt aus dem Krankenhaus, den man kennengelernt hat, der dann meistens eher deutscher Natur ist, oder wenn es Koreaner sind, Bergleute. Es gab in den 60er Jahren Anwerbeabkommen mit Südkorea und dann hat man in erster Linie in großem Umfang Jumbojet-weise ausgebildete Krankenschwestern nach Deutschland gebracht und in einem sehr viel kleineren Umfang Bergleute. Und meine Eltern haben sich erst in Deutschland kennengelernt.
Ganz interessant ist auch, dass damals in der koreanischen Community, da wurden extra so Busreisen in Deutschland organisiert, damit sich zum Beispiel diese Bergarbeiter und die Krankenschwestern kennenlernen konnten.
Ich glaube, so unromantisch war das bei meinen Eltern auch, weil Verden hat ja nicht so viele Bergwerke. Mhm. Und in Bremen sind die wahrscheinlich dann aufeinander gestoßen. Also die hielten viel von Arranged Marriage, also verkuppelten Beziehungen. Oder es gab ja noch kein Tinder damals. Und dann sind die dann mit Bussen durch die Gegend gefahren, ja.
Wie viele Koreaner haben denn eigentlich ihre Eltern mit nach Deutschland gebracht? Also sie sind 1974 geboren. Hat die koreanische Kultur oder vielleicht auch Erziehungsvorstellung, hat das eine Rolle gespielt in ihrer Kindheit und Jugend?
Ja, bestimmt. Obwohl die Frage eigentlich ist, wie sehr sie zur Geltung kommt. Und erstaunlicherweise haben meine Eltern selbst irgendwann beschlossen, zu Hause nicht mehr koreanisch zu sprechen. Zu Hause muss man Deutsch sprechen, obwohl meine Eltern es gar nicht so besonders gut konnten. Aber damals in den 70er Jahren dachte man, na, vielleicht ist das Kind überfordert kognitiv, wenn es zwei Sprachen kann. Heute weiß man, dass das anders ist. Und deswegen war irgendwann, als die Entscheidung war, wir bleiben in Deutschland, dass wir Deutsch sprechen, katholisch werden und uns so stark wie möglich angleichen. Da kann man fast sagen, so gehört sich das, aber muss eigentlich nicht unbedingt so sein.
Also bis zur Selbstaufgabe.
Im Grunde genommen. Also ich fand dann irgendwann Koreanisch auch echt blöd. Ich fand als Kind Koreanisch kinderfeindlich, patriarchisch, chauvinistisch, jedenfalls unmodern. Und da bewahrt sich ja auch eine koreanische Kultur am Schluss, die sich nicht weiterentwickelt. Also wenn meine Mutter dann nach Korea geht, dann versteht sie die Welt dort auch nicht mehr.
Ich habe einen Kollegen hier bei Deutschlandfunk Kultur, das ist der Martin Jön, der hat auch das Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für Korea. Und da erzählt er so ein bisschen, Kind, koreanisches Kind zu sein, sei wie so ein Kampfsport gewesen. große Herausforderung, mit viel Drill verbunden. War das bei Ihnen zu Hause auch so?
Ja, natürlich. Die Koreaner glauben, dass Bildung das Einzige ist, was im Leben zählt. Also muss dann selbst ein Grundschüler immer irgendwas lernen. Was soll man denn als Grundschüler lernen, wenn dann sagt mein Papa mir, ich muss immer ein Buch in der Hand haben. Also hat man das Lesebuch in der Hand, aber da lernt man ja nichts. Ich kann ja nicht das Zeug auswendig lernen, zum Glück nicht. Also man glaubt in Korea immer, Bildung ist der Schlüssel, da könnte ja auch was dran sein. Ne? Und drillt und hat eine extreme Disziplin auch und keine Ahnung, wie das in Korea läuft, aber ich glaube, das sind die unglücklichsten Schüler dort und auch sehr, sehr hohe Suizidraten unter Jugendlichen. Ich bin froh, dass ich da nicht aufgewachsen bin.
Sie sind dann in Bayern aufgewachsen, wo Ihre Eltern hingezogen sind. Ich glaube letztlich auch ihretwegen wegen der Schulen oder
ja,
oder
absolut. Ja. Also, als wir dann diese Entscheidung, nicht wir, sondern meine Eltern die Entscheidung getroffen haben, in Deutschland zu bleiben, sagt man sich, wir bleiben nicht in Niedersachsen. Also sorry, Niedersachsen ist wirklich schön dort, aber aus koreanischer Sicht war das dann nicht gut genug, um Kinder dort aufwachsen zu lassen.
Da treffen Sie mich als Niedersachsen natürlich hart.
Also ich habe erst viel später noch so einen niedersächsischen Patriotismus entdeckt. Und
wir singen später noch das Niedersachsenlied zusammen.
Genau, das machen wir. Und dann kommt aber aus dem Studio das Frankenlied im Gegenzug dafür. Aber tatsächlich, die Idee war, in Bayern wäre die Bildung besser, also ziehen wir dorthin. Verrückt eigentlich.
Wie war das denn dann in Bayern für Sie, das Ankommen? Was stand da mehr im Hintergrund? Ihr niedersächsischer Migrationshintergrund oder die koreanische Herkunft Ihrer Eltern?
Also tatsächlich, für mich war die größere Fragestellung, was heißt jetzt eigentlich Viertel drei? Was meinen die damit? Und das lernt man natürlich, mit 11 Jahren kann man sich so ein bisschen adaptieren an die fränkische Zeit. Ich werde manchmal gefragt, erlebe ich oft Rassismus? Und das ist nicht stark der Fall, auch nicht oft negativ. Ich meine, im Nachhinein, jetzt sind wir wieder in der ersten Klasse in Verden, wundere ich mich dann schon auf dem Klassenfoto, warum es einen Tisch gab mit den zwei Türken, warum da sozusagen ein Ausländertisch gebildet wurde. Aber die hat sich wahrscheinlich nichts gedacht, die Klassenlehrerin, dachte sich, vielleicht verstehen die sich am besten miteinander. Aber ich bin in letzter Zeit viel mehr natürlich Bedrohungen und Anfeindungen ausgesetzt, seit ich öffentlich sichtbar bin und mich auch politisch engagiere.
Wenn wir nochmal auf Ihre Kindheit und Jugend gucken, Ihr Vater ist früh gestorben, da waren Sie, glaube ich, erst 12. Was ist damals passiert?
Ja, das war auch der Grund, warum wir in Deutschland geblieben sind. Mein Vater ist erkrankt, ist an Leberkrebs gestorben letztlich. Und das war auch der Grund, dann zu sagen, damals noch Ende der 70er, Anfang 80er, dass man dachte, die medizinische Versorgung ist damals in Deutschland vielleicht noch besser als in Korea und deswegen dann nicht der Plan, zurückzugehen nach Korea. Eigentlich hatten meine Eltern ein Grundstück in Seoul gekauft, ein Yammer, das war wahrscheinlich die dümmste Immobilienentscheidung, das Haus dann zu verkaufen, wahrscheinlich steht da jetzt ein Skyscraper drauf. Und das war dann der Grund, nach Deutschland, in Deutschland zu bleiben. Und meine Mutter hat ihren Beruf dann aufgegeben als Krankenschwester und ist nach Würzburg gezogen. Und dann hat man dann ganz stereotyp einen Lebensmittelladen aufgemacht und Instantsuppen verkauft.
Was hat das dann für Ihre Familie bedeutet, als Ihr Vater auf einmal nicht mehr da war?
Naja, zwei Kinder. Also ich bin das jüngere Kind von zweien. Ich wurde 12 in dem Jahr 1986, mein Bruder 2 Jahre älter. Und Mutter, Krankenschwester, Ex-Krankenschwester, betrieb dann einen winzig kleinen Laden hier in der Gerberstraße in Würzburg, um Tütensuppen zu verkaufen. Reicht natürlich nicht so richtig gut, ne? Und aber Sozialleistungen haben wir natürlich nie in Anspruch genommen. Dann war es halt erstmal sehr
natürlich
knapp.
Nie stolz dann, oder?
Ja, irgendwie so ein Selbstverständnis. Also irgendwie muss das so funktionieren. Das macht man halt nicht. Also da verzichtet man lieber auf alle anderen Sachen. Jetzt haben wir nicht gehungert. Ich meine, wir hatten schließlich einen Lebensmittelladen, ne? Aber da wird dann an anderen Sachen gespart, nicht an der Bildung allerdings.
Sie wollten eigentlich mal Journalist werden. Was hat Sie davon abkommen lassen?
Ja, ich habe Jura studiert, nicht um Jurist zu werden, sondern weil ich schon in Schulzeiten davon träumte, Journalist zu werden. Muss man sehen, damals, wir sind jetzt in den 90er Jahren, war Journalist noch so ein Traumberuf. Das muss man den jungen Leuten, heute ist ja Boys Day, ich habe einen Schüler hier gerade dabei im Studio, das muss ich noch klar machen, das war früher so wie Influencer, ne? Ein cooler Job, kommunizieren, ist irgendwie, sorry, ne? Jetzt muss ich es ein zweites Mal zurücksetzen, erst als Niedersachsen, dann als Journalist.
Ja, ja.
Ich glaube, das hat nicht mehr diese Anziehung.
Schwieriger, langsamer.
Oh ja, zum Glück sind wir schon fast durch, ja. Aber dann, eigentlich wollte ich Journalist werden, Volontariat ergattern bei der Mainpost. Da muss man sich ganz schön ins Zeug legen, um da eine Chance zu haben und sich profilieren als freier Mitarbeiter. Und dann kam dieses Examen. Und das war so ein Gruß, wo mir das Schicksal sagen wollte, probier es wenigstens mal mit Jura.
Das heißt, also das Examen ist besonders gut gelaufen und deshalb haben Sie gedacht, ja, das wäre jetzt schade, dann nur als Journalist zu arbeiten.
Naja, es kam natürlich auch noch dazu, Papierpreise, Abonnentenkrise und so weiter, dass auf einmal wollte keiner mehr Volontariate haben, obwohl sie weniger wurden. Und dann war tatsächlich die Frage, probieren wir es vielleicht doch nochmal kurz mit Jura und man kann ja vielleicht mit Kommunikation auch im juristischen Beruf arbeiten.
Das ist dann der Grund gewesen, warum Sie sich den IT-Bereich später ausgesucht haben oder als Schwerpunkt für Ihre Kanzlei.
Einerseits das und dann zum anderen natürlich dann auch Social Media und YouTube-Videos und der Versuch, juristische Sachverhalte für Laien verständlich zu erklären. Das war die Leidenschaft daran, die vielleicht noch aus der journalistischen aus dem Erbe entstanden war, was übrig geblieben war.
Und was Sie eben mittlerweile auch sehr erfolgreich zum Beispiel bei YouTube machen und natürlich auch immer wieder in Sendungen, so wie heute Deutschlandfunk Kultur. Chan Jo-Yun führt eine der bekanntesten Kanzleien für IT-Recht in Deutschland. Er und sein Team beraten Firmen, setzen sich aber auch für Opfer von Online-Gewalt ein. Immer wieder auch pro bono, also ohne dass seine Mandanten etwas dafür bezahlen müssen. Schöpfen Sie aus diesem Teil Ihrer Arbeit ja zusätzlich sowas wie Sinnhaftigkeit?
Na klar. Und das ist aber eigentlich gar nichts so Besonderes. Viele Leute machen Sachen, für die sie kein Geld bekommen. Das nennt man dann Hobby. Und bei mir ist es so, dass Hobby dann doch recht berufsnah ist. Und indem man Sachen macht, wo man nicht immer nur drauf guckt, wie viel Geld man damit verdient, hat man dadurch viel, viel mehr Möglichkeiten zu wirken und eben auch Sachen zu machen, wo man Selbstwirksamkeit erfährt. Und ich bin total fasziniert davon, wie viel man sich in einem demokratischen Land auch in Prozesse wie Gesetzgebung einbringen kann. Ich meine, ich habe ja kein Mandat, kein politisches Mandat, jetzt abgesehen von dem Job da beim Verfassungsgericht, aber man kann sich einfach nur durch Ideen und durch Beteiligung am Diskurs daran beteiligen und kann dann am Schluss wirklich auch Einfluss nehmen darauf, wie Gesetze am Schluss aussehen.
Job beim Verfassungsgericht, das kurz nur zum Verständnis, also Sie sind ehrenamtlicher Richter am Bayerischen Verfassungsgericht, richtig?
Ja, also sollte man es wahrscheinlich eigentlich, also nicht berufsmäßiges stellvertretendes Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs oder kurz ausgedrückt Job.
Nur aber falls jetzt kleine Fragezeichen in irgendwelchen Augen aufgetaucht sind, deshalb das als kleine Information am Rande. Ja, ist auf der einen Seite Sinnhaftigkeit, auf der anderen Seite hat es natürlich auch für Sie immer wieder unangenehme persönliche Konsequenzen. Sie haben das selbst schon angesprochen, dass Sie immer wieder bedroht werden. Einmal sogar so schlimm, dass Sie unter Polizeischutz standen. Was für einen Hintergrund hatte das?
Wir sind jetzt wieder beim Facebook-Prozess vor 8 Jahren. Und als die Fernsehberichterstattung zu dem Thema begann über den Prozess, da gab es einen Mann in Berlin, der fing dann an, ein wenig zu recherchieren, vielleicht auch bei der Polizei mit falschen Namen anzufragen, was so eine Methode war, die er später durchgesetzt hat. Und dann rief er mehrmals in der Kanzlei an und konnte sagen, Details aus meinem Privatleben, die er ermittelt hatte, und sagte, wenn er jetzt nicht aufhört, gegen Facebook vorzugehen, dann wird es Tote geben. Und das war eine Bedrohung, die wir auch durchaus ernst nahmen. Und wobei es geht eigentlich gar nicht so sehr darum bei solchen Bedrohungen, ob man glaubt, dass morgen hier tatsächlich jemand kommt. Die Wirkung ist ja eine, die sofort einsetzt. Mhm. Und ja, die Sicherheitskonzepte sahen dann vor Polizeischutz für den weiteren Prozess. Und wir haben deswegen dann auch das Mandat niedergelegt. Wir haben gesagt, ich hatte einen Kollegen gefunden, der es übernommen hätte, der es fortgeführt hätte, nämlich Christian Solmecke. Der Fall ist aber dann nicht fortgeführt worden, weil auch Anas Modamani ganz viele Bedrohungen erhalten hatte. Und das führte dann dazu, dass die Fragen dazu dann erst später im Kühners-Verfahren geklärt wurden. Wir sind dann ins Ausland geflüchtet, um vielleicht auch ein bisschen Ruhe zu schaffen.
Und wir also Sie und Ihre Familie.
Ja, genau. Wir sind dann kurze Zeit mal etwas abgetaucht. Und ich war sogar fast froh, dass dann der Prozess verloren ging und der Fokus dann später auf der Gesetzgebung war. Und wir dann auch nicht mit Talkshows, also ich nicht mehr Talkshows auftrete als jetzt der Held, der Facebook besiegte, weil das war für viele Leute einfach zu viel, dass jemand mit Migrationshintergrund dann auch noch einen syrischen Geflüchteten vertritt. Mir ging es ja eigentlich nicht um eine Flüchtlingsfrage, sondern um Plattformregulierung, aber in der Außendarstellung war das hier etwas, es kann nicht sein, dass uns Ausländer jetzt auch noch Ausländer hier verteidigen gegen unser geliebtes Facebook.
Aber das ist so krass, also wenn man hört, Sie sind mit Ihrer Familie ins Ausland geflüchtet, aus Sicherheitsgründen. Hat das dann nochmal irgendwas in Frage gestellt für Sie?
Naja, natürlich. Die Frage, ist der Preis es wert? Darf man das machen? Und die Frage kam danach viel öfter. Also die Polizei ist bei uns in den letzten Jahren häufiger rein und ein- und ausgegangen. Man kennt sich schon fast so. Und dann erzählen die einem wieder, wie man einbruchsichere Fenster baut, weil das Programm, was sie dabei abspulen für diese Bedrohungslagen, ist eigentlich eines, was für ganz andere Situationen gedacht ist, nämlich Einbruch. Obwohl ja die Bedrohungen, die auch jetzt in diesem Jahr stattgefunden haben, meistens für Phänomene sind, die dann auch online stattfinden. Und dafür haben wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr, weil wir sind schlecht aufgestellt für Online-Bedrohungen, die online stattfinden und die auch Online-Maßnahmen nach sich ziehen. Also die Bedrohungen sehen ja dann zum Beispiel auch so aus Doxing oder Swatting. Und jetzt müssen Sie hinterherrennen und die ganzen Begriffe gleich erklären. Also Doxing bedeutet, dass man Privatinformationen öffentlich preisgibt. Swatting bedeutet, dass man Sondereinsatzkommandos einem auf den Hals schickt. Leute, die online sind, die Kinder kennen das alle, diese Begriffe. Und das sind die Sachen, mit denen man Leute heutzutage fertig macht. Und das hat echt reale Auswirkungen.
Ich will nochmal zurück auf diese Frage, ist es das wert, die Sie sich ja anscheinend gestellt und aber mit Ja beantwortet haben?
Naja, mit Einschränkungen auch, weil tatsächlich man feststellt, Äußerungen über rechten Extremismus haben einen höheren Preis. Und dann fragt man sich schon, ist es das jetzt wert oder behalte ich meine Meinung lieber für mich? Denn die führt wiederum zu Abwehrreaktionen, zu einem Kosten. Das sind teilweise auch solche Sachen wie Abmahnungen. Also es ist ja nicht illegal, dass man abgemahnt wird, dass man verklagt wird. Das bindet Ressourcen. Also das ist ein echter Kampf, der da stattfindet. Auch die Plattformbetreiber wehren sich mit Maßnahmen und haben das schon erkannt, dass das lästig ist, was wir hier betreiben, und versuchen, die Kosten dafür hochzuhalten. Versuchen, Kosten zu verursachen, damit einem die Ressourcen ausgehen.
Ich habe da so ein bisschen Aaron Brockovich im Kopf, wenn ich sie reden höre, dass man immer tatsächlich diese Widerstände trotzdem dann angeht und weiß, irgendwie scheinen die anderen übermächtig zu sein, aber man lässt sich dann trotzdem nicht erschüttern. Und wenn wir nochmal auf das große Ganze gucken, ich meine, ohne Frage, das Internet bringt großen Nutzen, aber auf der anderen Seite führt es zu negativen, disruptiven Veränderungen. Unsere Gehirne scheinen permanent überfordert. Mhm. Glauben Sie noch an die Utopie, dass das Netz uns schlauer macht, Wissen für jedermann zugänglich und die Welt zusammenbringt in einem guten Austausch miteinander?
Unbedingt. Also im Ansatz ist das möglich. Aber wir müssen realisieren, dass das nicht von selbst funktioniert und dass das nicht ohne Regeln passiert. Also der Mensch verändert sich. Da gibt es ja gerade Forschung, wie es eigentlich so wäre, wenn jemand mal ohne Handy Zeit verbringt. Aber wir werden immer schnelllebiger. Wir brauchen, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass man im Off, dass wir immer schneller sprechen müssen, damit die Leute nicht wegswipen, weil in Social Media muss man sofort den Catch haben, den visuellen, den auditiven. Deswegen reden wir schneller, Leute hören sich das ja dann auch schneller an, weil sie ansonsten gelangweilt sind und weggucken. Also die Aufmerksamkeitsökonomie ist schwieriger geworden, aber man kann sich dem Ganzen natürlich stellen. Da muss man sich halt überlegen, wie man in den ersten 5 Sekunden was Interessantes sagt.
Ja, das Ganze als Challenge und Herausforderung zu nehmen, ist natürlich auch ein Ansatz. Gerade wird ja auch über ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige diskutiert. Wie ist da Ihre Haltung?
Ultima Ratio und gut, dass wir die Diskussion führen, aber es wäre schlimm, wenn wir darauf angewiesen wären, zumal wir wollen das Netz ja nicht nur sicher machen für die unter 16-Jährigen, indem wir sie aussperren, sondern auch für die über 16-Jährigen. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, um Social Media sicherer zu machen. Wir werden es vielleicht nicht schaffen, diesen Suchtcharakter komplett auszuschließen, weil dann geht man halt irgendwo anders hin. Aber die Auswirkungen der immer weiteren Radikalisierung, der Normalisierung von Rechtsverletzungen. Und das sind Sachen, die könnten wir lösen. Und dann wäre Social Media schon ein bisschen weniger schädlich.
Und dass man vielleicht auf die Architektur dann einwirkt oder
absolut.
Da auch.
Also da kommt man ganz schön tief in die Details, wie die Algorithmen und die Benutzerstruktur aussehen müsste, weil es gibt Strukturen, die machen süchtig und die radikalisieren uns, unsere Kinder. Und ich habe das Zigarettenmoment betrachtet. Jetzt mit diesen Prozessen in Amerika, wo Schmerzensgeld, Schadensersatz bezahlt wurde, realisieren wir allmählich, was wir die ganze Zeit schon geahnt haben, nämlich dass Social Media jedenfalls unreguliert schädlich ist und dass es selbstverständlich sein muss, dass wir Sicherheitsmechanismen brauchen, dass wir Sicherheitsgurte im Auto brauchen, hat auch eine Weile gebraucht, bis man das begriffen hat oder dass Zigaretten schädlich sind. Und ich hoffe, dass wir eines Tages zurückblicken und sagen, das war ja verrückt, dass wir erst 2026 angefangen hatten mit Schutzmaßnahmen für Minderjährige, aber auch für Erwachsene.
Der Zigarettenmoment. Schöner Begriff, schönes Bild. Kurze Frage zum Schluss. Wie geht es Nelly? Hat sie die Sendung gut überstanden?
Nelly war in Partymodus, als sie hier reingekommen ist. Sie dachte, jetzt lernen wir neue Leute kennen. Und dann merkt sie irgendwo, oh, wieder so eine Aufnahme und liegt jetzt hier auf dem Teppich. Den Teppich findet sie cool. Und jetzt wartet sie, dass es nur endlich vorbeigeht.
Ja, das kann jetzt passieren. Nelly darf oder wird in die Freiheit entlassen. Chan Jo-yoon, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, danke, dass sich jemand so lange für dieses Thema interessieren könnte.